3, 2, 1.
Geil, ich habe mir angewöhnt, jetzt zu schnipsen. Ich kann genauso laut schnipsen wie klatschen. Nee, ich kann sehr laut klatschen.
Ja?
Aber ich kann vielleicht so laut schnipsen, wie du klatschen kannst. Ich kann das jetzt nicht so laut, weil da wachen meine Kinder auf.
Islamfragen, ein Podcast zum
Mitmachen? Weiß ich nicht. Ach so, zum Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Oh Gott. Oh Gott, oh Mann.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir hören uns ja sowieso regelmäßig einmal in der Woche über unser Format Falafel und Champagner. Aber wir wollen natürlich auch weiterhin fleißig sein, was Islamfragen angeht. Und jetzt ist der erste Monat schon geschafft. Wie war der Januar 2024 für dich, Yannick?
Ich habe mich noch gar nicht sortiert, um diese Fragen beantworten zu können. Also weder für diese Folge noch in meinem Leben. Ich gebe die Frage zurück und denke nach. Wie ist es für dich, der erste Monat? Ein Zwölftel ist schon rum.
Ja, ein Zwölftel ist rum. Ich weiß gar nicht, ob ich das in einer der anderen Folgen beziehungsweise bei Falafel und Champagner erzählt hatte, aber wir sind als Betrieb relativ unaufgeregt in das neue Jahr gestartet und ich habe mir als Mantra gesagt, ich werde im Januar nicht überrascht sein, ich werde im Januar nicht überrascht sein, ich werde im Januar nicht überrascht sein. Und dann war ich doch überrascht, wie voll der Monat letztlich war, sowohl was meine Tätigkeiten angeht, aber auch alles, was so in der Gesellschaft passiert ist, die ganzen Proteste und natürlich auch das, was, ich sag mal aus unserer Perspektive, außenpolitisch passiert ist. Ja, ja. Der Krieg in der Ukraine natürlich sowieso, der Krieg in Gaza und dann auch noch in Jemen und naja und so weiter und so fort, die amerikanische Präsidentenwahl, die natürlich auch spannend für uns als Europäer ist, für unsere Sicherheitspolitik beziehungsweise auch für unser Sicherheitsbedürfnis. Also es geht echt eine Menge ab im Moment.
Ja, super Wahljahr 2024, ne? Ist irgendwie richtig, richtig viele Wahlen, global. Also Bundesländer in Deutschland, ne? Aber irgendwie auch Europawahl und genau US-Wahl und Österreich-Wahl.
Ja, in Deutschland denken wir an Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Ich habe vorhin gelesen, dass eine Petition abgegeben worden ist. 1,6 Millionen Menschen haben dafür unterschrieben, dass Björn Höcke, jetzt weiß ich allerdings nicht ganz, auf welches Recht und Gesetz sich das wirklich bezieht, aber dass ihm einen Teil seiner Grundrechte entzogen werden, weil er erwiesenermaßen ein Faschist ist.
Ja, das stimmt. Björn Höcke Grundrechte entziehen. Hast du unterschrieben? Ich glaube, ich schon.
Ich würde die Frage gerne überspringen.
1,6 Millionen, krass, also, ganz schön viel, ey.
Also ich habe gar keine Probleme damit, mich gegen Björn Höcke zu positionieren. Das ist natürlich allen klar. Aber ich möchte das so ein bisschen vermeiden, die Fragen, wo ich überall unterschrieben habe, wo ich nicht unterschrieben habe.
Ja. Die Internetverbindung ist schlecht.
Hallo?
Ja, jetzt bist du wieder da.
Du bist noch da.
Du möchtest vermeiden, dass rauskommt, wo du unterschrieben hast, falls die Faschos an die Macht kommen?
Nein. Ich möchte das vermeiden, weil ich sonst Nachrichten und Fragen kriege. Warum hast du hier nicht unterschrieben? Kannst du vielleicht hier auch noch unterschreiben? Ja. Und so weiter und so fort. Ja. Deswegen.
Apropos Faschos an die Macht, warst du demonstrieren? Warst du auf der Straße irgendwo, Hannover?
Ja, genau. Also ich war kurz auf einer der Demonstrationen, aber nicht lange. Ich hatte an dem Tag Termine, aber ich hatte dann auch kein schlechtes Gewissen, weil ich mir dachte, okay, also die Termine sind ja quasi auch so ein Einsatz für die Demokratie. Aber ich war echt begeistert von den ganzen Demonstrationen. Und wie war es bei dir?
Ja, ich war auch auf der Straße. Irgendwann war es sehr kalt. Meinen Töchtern sind sie wieder gegangen. Aber es waren absurd viele Menschen und es hat mich sehr beruhigt. Aber es ist natürlich jetzt die große Diskussion im Gange. Wie hat die AfD es gerade genannt? War es das letzte Aufbäumen der Demokraten? Nee, der Demokraten haben sie natürlich nicht gesagt. Aber war es das letzte Aufbäumen der, weiß ich nicht, linksgrün versifften Spinner, die, oder wie sie das genannt haben, weiß ich nicht. Oder ist das sozusagen der Funke gewesen, der wieder ein bisschen Leben in die Bude gebracht hat und der den Leuten jetzt die nötige Motivation gibt, am Ball zu bleiben und zu sagen, ey, wir lassen uns unsere Demokratie nicht nehmen.
Ja, die sogenannte Mitte ist wieder wach.
Ja.
Macht dir das eigentlich Angst, was gerade so passiert?
Wollte ich dich auch fragen. Ich glaube nicht Angst. Also, aber es ist, fühlt sich schon an wie so was Dunkles irgendwie, was so über allem hängt. Ja, ich glaube so. Ich habe relativ kurz nach diesem ganzen Deportationsplans, Öffentlichkeitswerdungsgeschichten so einen Podcast gehört, den ich manchmal höre, Brennpunkt-Podcast. Der ist irgendwie herausfordernd und gut. Ich kann den empfehlen. Aber gerade der eine von beiden hat sich irgendwie nicht im Griff, was sprachliche Entgleisung angeht. Das finde ich irgendwie sehr problematisch. Aber die sagen trotzdem sehr, sehr kluge Sachen. Die haben darüber gesprochen, ne? Beide, der eine Palästinenser, der andere türkische Geschichte, und die haben beide darüber gesprochen, wie es ihnen geht. Da ist noch eine dritte Person dabei. Und ja, also, alle haben irgendwie Plan B, ne? Alle haben irgendwie, alle denken darüber nach, wohin sie gehen würden im Zweifel. Das heißt, nicht alle natürlich, sondern alle, die von diesen Deportationsplänen betroffen wären. Also alle mit Migrationsgeschichte, alle rassifizierten Menschen, alle People of Color, und ja, hast du einen Plan B? Weißt du, wohin du gehst?
Also ich gehe erstmal nirgends wohin, aber ich habe mich bei diesen Deportationsplänen echt gefragt, was genau die Leute da meinen mit Nordafrika. Also wo denn eigentlich, welcher Staat denn eigentlich in Nordafrika? Welcher Fleck
Ja.
Erde soll denn da sein, da für die Menschen, für die 25% des Landes hier, beziehungsweise der Bevölkerung mit Migrationsgeschichte und natürlich auch für alle Menschen, für alle Personen, die denen wiederum helfen und sich mit ihnen
Ja,
solidarisieren?
Gruppe 3, Gruppe
Gruppe
3.
3, genau, Gruppe 3.
Ja, was mich, dich voll, du sagst, du gehst nirgendwo hin. Ich gehe natürlich auch nirgendwo hin. Ich habe das schon immer gedacht. Also, ist jetzt nicht das erste Mal, dass irgendjemand davon redet, dass Deutschland den Bach runtergeht und man irgendwie auswandern sollte. Und dann habe ich damals schon immer gedacht, ja, erstens, wohin denn? Also, und zweitens, was soll das denn? Man kann doch nicht irgendwie einfach gehen und sagen, dann macht euren Scheiß doch ohne uns. Sondern man muss erst recht da bleiben und sagen, so, jetzt, also müssen wir halt irgendwie anpacken. Ist ja irgendwie keine Option, einfach zu kapitulieren und sagen, ach, Mist, ja, waren es irgendwie zu viele Nazis, jetzt gehen wir halt weg. Also, ja, ich meine, irgendwann, wenn es um Leib und Leben geht, klar, dann hat man keine Wahl, aber also, ja, ohne mal Brennpunkt-Podcast zitierend, wir geben jetzt irgendwie nicht kampflos auf. Und das, ja, haben vielleicht diese Millionen Menschen auf der Straße ganz gut gezeigt, ne?
Wie schaust du denn eigentlich auf das aktuelle Jahr, beziehungsweise was denkst du, was du denken wirst, wenn wir im Dezember 2024 angekommen sind? Wie gesagt, mit den außenpolitischen Verwerfungen, dann ist ja in Europa auch eine ganze Menge los. Dann haben wir hier ein paar, also in Deutschland, Menschen beziehungsweise PolitikerInnen, ja, ich will gar nicht sagen, die Parteienlandschaft tranchieren werden. Vielleicht wird die Parteienlandschaft in sich tranchiert, aber es kommen neue Parteien hinzu. Das Bündnis Sahra Wagenknecht, dann möchte Hans-Georg Maaßen, der ja
Ja,
irgendwie auch
stimmt.
als Rechtsextremist beobachtet wird vom Verfassungsschutz, auch seine eigene Partei gründen. Was macht das so mit dir?
Ja, jetzt nochmal dieser allerletzte Punkt, dass Maaßen jetzt als Rechtsextremist beobachtet wird. Das ist so krass, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, was das bedeutet. Es bedeutet nämlich, dass all die, die seit Jahren behaupten, der Verfassungsschutz hätte ein Problem, rechte Strukturen zu beobachten, einfach Recht gehabt haben, weißt du? Und die halt immer so als linke Spinner verschrien wurden. Aber an der Spitze des Verfassungsschutzes war einfach ein Rechter. Ja, das heißt, natürlich hat der Verfassungsschutz seine Arbeit dann nicht vernünftig gemacht. Natürlich hat Maaßen da verhindert, was er verhindern konnte, und so weiter, und gesteuert und so weiter. Und also, ja, und das ist, glaube ich, auch was, was ich in einem Jahr denken werde. Wir haben es euch doch gesagt, werde ich denken. Weil vielleicht wird die AfD das Land nicht übernehmen und vielleicht wird es genug Widerstand geben, aber es werden Dinge passieren, bei denen ich dann gucken werde und denken werde, wir haben es euch doch gesagt, wir sagen es euch doch seit Jahren und Jahrzehnten.
Wer ist denn da bei euch?
Alle, die sich nicht klar machen, was das bedeutet, alle, die nicht einfach alle, die irgendwie Inhaltspolitik abwägen und denken, vielleicht bringt die AfD uns ja doch irgendwas und die Faschismus in Kauf nehmen. Alle, die irgendwie nicht klare Kante zeigen. So, alle, die nicht sagen, so bis hierhin, aber nicht weiter. Alle, die immer wieder der AfD eine Bühne bieten. Ich bin wirklich sauer auf unsere Medienlandschaft, muss ich sagen. Ich bin wirklich enttäuscht. Gerade gestern hat Aladin Mafalani nochmal so einen Post rausgehauen aus einem NDR Interview, glaube ich, was er gegeben hat, wo er immer so sagt, alle Thesen, die die AfD vor 5 Jahren ins Spiel gebracht hat, sind heute auf dem Spiegelcover gewesen. Mhm. Und diese krasse Verschiebung, ja, dieses Steigbügelhalterartige, diese Überheblichkeit, diese Idee, man kann die Leute inhaltlich entzaubern, ach, es enttäuscht mich. Also eigentlich ist es auch ein bisschen arrogant von mir, weil ich habe auch vor 10 Jahren irgendwie gedacht, ach, wenn man mit dem Nazi an sich nur mal irgendwie ein Bierchen trinken geht, dann wird das schon.
Aber ich glaube, das ist nicht arrogant. Sorry, dass ich dir ins Wort falle. Arrogant bedeutet ja überheblich und verletzend. Aber vielleicht ist es eher naiv, das, was du beschreibst.
Ja, also genau. Aber ich meine, von mir ist es sozusagen arrogant, die Leute doof zu finden dafür, weil ich ja selber auch gedacht habe, man kann. Mhm. Ne, man kann verstehe. Nazis inhaltlich stellen. Mhm. Ja? Und dann habe ich immer mal so ein Video gesehen, da ging es um US-amerikanischen Diskurs. Da hat jemand irgendwie sehr nice hergeleitet, dass viele Leute einfach, du wirst die niemals inhaltlich stellen können, weil die ja gar nicht in der gleichen Realität leben wie du. Mhm. Also für die gelten gar nicht die gleichen Grundsätze. Zum Beispiel, alle Menschen sind gleich oder die Würde Menschen ist unantastbar. Das sind einfach für Rechte keine Grundsätze. Das ist einfach, hat keinen Wert für Rechte und Rechtsextreme. Also worauf willst du dich dann beziehen, weißt du? Wenn du dieses Recht, wenn du diese Grundsätze nicht anerkennst, dann scheißt du auf Grundrechte so und dann kannst du nicht pro Demokratie argumentieren und nicht pro Asyl und nicht pro Menschenrecht und nicht pro Schutz und das alles kannst du nicht machen, weil die Leute einfach nicht die gleichen Wahrheiten als Wahrheiten anerkennen, die du anerkennst und dann kannst du dir das Argumentieren sparen und dann kann das keine Strategie sein, solchen Leuten eine Bühne zu bieten.
Hast du muslimische Freundinnen, Kolleginnen, die mit dir über dieses Thema sprechen oder dir erzählen, wie das alles so auf sie wirkt?
Ja, hier und da schon. Ich meine, ich habe jetzt nochmal ein bisschen mehr das Ohr auf die Schiene gelegt, auf die Straße, wie auch immer, seit dieses Gaza-Kriegs, seit des 7. Oktobers, wo ja schon sehr viele so arabisch-muslimische Lesungen Menschen gesagt haben, es fühlt sich halt an wie so ein zweites 9-11. Erinnerst du dich? Mhm. Das war so ein Ding, was so sich durchzog. Ja, und jetzt höre ich, dass Leuten einfach echt der Arsch auf Grundeis geht. Ne? Und sie, wie gesagt, Pläne machen, also sich ganz klar überlegen. Also in meinem Insta-Feed war das sehr viel, dass Leute gesagt haben, wir haben heute dieses Gespräch geführt. Ich habe heute mit meinem Mann, mit meinen Kindern, mit meiner Frau darüber geredet, wohin gehen wir, wenn die Faschos kommen. Ja. Also unabhängig davon, ob wir jetzt glauben, dass es passiert oder nicht, aber wir können nicht einfach so weitermachen, ohne nicht mindestens einmal diesen Plan B für uns gemacht zu haben im Kopf und uns einmal zu überlegen, was passiert dann. Das ist schon krass. Das finde ich schon sehr, sehr krass. Hast du Angst?
Nee, ich habe keine Angst. Also, noch nicht. Ich weiß nicht, warum ich keine Angst habe, warum ich noch keine Angst habe. Vielleicht ist es so eine intrinsische, oder vielleicht ist es so ein vermeintliches Wissen darüber, dass die sogenannte Mitte eben es nicht mit sich machen lassen wird. Vielleicht gehe ich irgendwie unterbewusst davon aus, aber im Moment habe ich keine Angst, nee. Und die Freundinnen, die mit denen ich spreche oder die mit mir sprechen, die sind auch eher so, also da höre ich so zwei Punkte raus. Der eine Punkt ist, hey, wir lassen uns das hier nicht nehmen, unsere Eltern und wir sind hier auch geboren, wir bezahlen hier unsere Steuern, wir identifizieren uns mit dem Land, mit diesem Land, mit Deutschland. Und der zweite Punkt ist, dass sie aber trotzdem relativ sorgenvoll auf die Entwicklung schauen. Also dass wir eben, ja, man spricht ja von dieser klaren Kante, dass wir dieser rechtsextremen Bewegung eine klare Kante zeigen müssen, damit es eben nicht noch schlimmer wird.
Ja, diese Mitte, ich bin mir nicht so sicher, ob die, also ob die Leute überhaupt merken, was passiert. Also erstens gibt es da dieses Bündnis aus Kapital und Rechtsextremismus, also mit dieser These, Konservative und Kapitalbesitzer, einfach Menschen, die Geld haben, werden sich im Zweifel mit den Rechten verbünden, bevor sie ihre Privilegien aufgeben.
Okay, mhm.
Das ist das eine, was mir Sorgen macht. Und das zweite ist, ja, dass sozusagen die AfD ja schon längst Politik macht, ohne irgendwo an der Regierung zu sein, wie ich das gerade mit den Spiegelcover meinte oder so. Also, dass wir uns jetzt, also wenn du dir Scholz anguckst, der halt irgendwie auf dem Spiegelcover ist und sagt, wir müssen im großen Stil abschieben, dann sagt die, dann legt die AfD sozusagen die Pläne dafür auf den Tisch und dann geht Scholz irgendwie auf die Anti-Nazi-Demo. Also was soll das? Ja? Das ist einfach nur so verlogen. Und ich sehe bei keiner Partei mehr eine progressive Politik, einfach was Migrationsgeschichte, aber was Migration angeht und was diese ganzen Debatten angeht. Das ist alles ein trauriger Versuch, vermeintlichen Stimmungen in der Bevölkerung aufzunehmen. Und ich frage mich immer, ob die Leute nicht merken, also ob die PolitikerInnen und auch die Medien nicht merken, dass sie Teil dieser Stimmung sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also sie versuchen immer ein Problem zu beheben und indem sie es beheben, machen sie es nur noch schlimmer und machen noch mehr Raum dafür, dass es das Problem gibt und versuchen es wieder zu beheben und machen es dadurch noch viel schlimmer. Also, ne? Scholz hätte halt nicht sagen müssen, lass uns alle im großen Stil abschieben und denken, damit schafft er irgendwie Sympathie, sondern er hätte sagen müssen, Deutschland braucht Migration, wir können gemeinsam das beste Land der Welt werden. Irgend so ein Scheiß. Das wäre sozusagen eine Problemlösung gewesen. Und das, was er macht, ist irgendwie so eine, keine Ahnung, komische Symptombekämpfung, die niemals Probleme lösen wird. Oder? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu desillusioniert, oder?
Ja. Ja, meine Beobachtung, oder vielmehr ist es so eine spekulative Interpretation, ist, dass so extreme Parteien ja auch häufig versuchen, eine Stimmung zu etablieren, wie etwas, was uns alle an der Nase sozusagen oder an einem Nasenring sozusagen durch die Manege zieht, so eine Stimmung zu materialisieren, damit wir uns gar nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren können, sondern nur dieser vermeintlichen Debatte hinterherlaufen, beziehungsweise der Stimmung hinterherlaufen und dann so ein bisschen die Orientierung verlieren, unsere eigene Agenda verlieren. Unsere innere Ruhe und unsere innere Souveränität. Das ist so ein bisschen, man könnte vielleicht im Englischen sagen, shaking up the system, aber natürlich in einem höchst negativen, auf einer negativen Art und Weise. Und es ist auch so ein bisschen was Disruptives, auch wieder in einer negativen Art und Weise. Wenn wir von disruptiv reden, reden wir ja auch häufig im positiven Sinne, so im Sinne von Erneuerung eines bestimmten Bereiches, zum Beispiel in der Wirtschaft, wenn nicht nur kreative, sondern innovative Ideen entwickelt werden, zum Beispiel von Startups.
Ja. Ja, auf jeden Fall, dieses Orientierung verlieren. Insofern beispielsweise, als dieses Migrationsthema so unfassbar hochgejazzt wird. Ja, dass man das Gefühl hat, das ist das Allerwichtigste. Also ich habe gerade so einen SWR2-Wissen-Podcast gehört vor ein paar Tagen, glaube ich, mit Moderator Ralf Kaspari, den ich sonst schätze, der mit so einem Migrationsforscher geredet hat. Und dieses ganze Interview war ein Hinterherlaufen hinter rechten Trends und irgendwie der ungeschickte Versuch zu sagen, aber eigentlich sind die doch auch ganz nett, die Migranten. Also das war irgendwie so ein der Versuch, menschlich zu sein, aber dabei so eine krasse Reproduktion von so seltsamen, ja, weißt du, dieses, wir wollen die Ausländer nicht rauswerfen, weil die haben uns Pizza gebracht. So eine Scheiße. Also weißt du, wo ich so denke, hä, selbst wenn sie uns Pest und Cholera gebracht hätten, sind sie trotzdem Menschen, die ein Recht haben, hier zu leben.
Ja, also diese, das sehen aber viele nicht so.
Nee, aber ich schon. Und es regt mich, also da wird so, wenn dein Essen geil genug ist, dann bist du Mensch genug und darfst bleiben. Was ist das? I don't like it.
Was gibt dir da für dich in der, naja, also du nimmst diese ganzen Informationen ja auch auf und du konsumierst die Medien und die Nachrichten und die Neuigkeiten. Woran orientierst du dich so? Was gibt dir Orientierung und Souveränität, Struktur?
Arbeiten, also so, wie du es ja vorhin auch schon gesagt hast, ne, auf die Demo gehen ist geil und so. Das hat einem ja nochmal das Gefühl gegeben, nicht alleine zu sein. Aber sonst machen wir im Grunde den ganzen Tag nichts anderes, als irgendwie zu versuchen, uns mit diesen Themen zu beschäftigen. Und wir tragen diese Themen in Polizei und Kindergärten und Schulen und Organisationen und Vereine und überall hin, wo wir können, und versuchen, Leute dabei zu unterstützen, auch progressiv dieses Land voranzubringen und gegen Ungerechtigkeit zu arbeiten. Und das sind immer wieder so Inseln, wo ich mir so Kraft hole, auch, weißt du? Mhm. Also mit irgendeinem Workshop, wo ich selbst, glaube ich, Teilnehmer war, hat irgendjemand mal gesagt, manchmal müssen wir eben rausgehen und uns eine blutige Nase holen, und dann müssen wir aber auch wieder zurückkommen und sie wieder verarzten lassen. Und wollte damit meinen, man muss sich immer wieder sozusagen rauswagen, ja, und irgendwie kämpfen und so, aber man muss auch immer wieder gucken, wie viele Verbündete es gibt und wie viele Leute es gibt, die mit einem an einem Strang ziehen oder es zumindest versuchen. Und auch wenn das alles irgendwie unterschiedliche Ansätze sind, das ist ein Thema, was ich nochmal spannend finde, ist so diese Vereinzelung linker und progressiver Politik oder AkteurInnen. Naja. Eine Sache, die mir noch Halt gibt, ist so eine, ich weiß nicht, so ein bisschen so ein Rauszoomen. Ein sehr guter Freund von mir hat das vor ein paar Tagen gesagt, dass er so für sich selber nochmal festgestellt hat, okay, wir müssen nicht alle Probleme unserer Zeit selber lösen. Mhm. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Das können wir auch gar nicht, sondern wir müssen dranbleiben, damit die nach uns kommen, etwas haben, woran sie anknüpfen können. Mhm. Weißt du? Mhm. Und das hat mich irgendwie abgeholt. Das war so ein, was auch immer passiert, ich will jetzt irgendwie auch nicht den Teufel an die Wand malen, so, aber es wird einen danach geben, weißt du, es wird irgendwie weitergehen. Und was wir jetzt tun, wird eine Rolle spielen, selbst wenn wir gerade nicht in der Lage sind, als Zivilgesellschaft oder als Mitte-Links-Kräfte irgendwie einen Rechtsruck aufzuhalten. Aber trotzdem spielt es eine Rolle, dass es uns gibt und dass wir jetzt da sind. Und wer auch immer danach kommt, wird anknüpfen an uns und wird das weiterführen. So, von wo auch immer, so, ne, von wo auch immer wir dann sind, aber es wird weitergehen. Und das fand ich mir einen ganz guten Gedanken. Es geht nicht darum, schaffen wir es oder nicht. Es gibt nicht 100 oder 0, ne, es gibt nicht alles oder nichts, sondern alles, was wir tun, lohnt sich und bringt was.
Es gibt ja häufig den Kommentar, dass die CDU über die letzten Jahre, insbesondere die letzten Jahre der Merkel-Regierung, immer weiter nach links gerutscht sei. Ja. Würdest du sagen, die AfD, und ich weiß, es ist jetzt eine sehr, sehr freche, spitze und vielleicht auch seltsame Ausdrucksweise, so wie ich die Frage stelle, aber einfach nur dem Nachdenken zuliebe, sage ich das jetzt einfach mal so, würdest du sagen, die AfD hilft der CDU gerade dabei, wieder etwas weiter in die Mitte, nach rechts zu gehen? Also, wenn man dann links war und sich in die Mitte orientieren möchte, dann eben rechts, so meine ich das jetzt gerade.
Also, ich weiß nicht, ob diese These so stimmt. Also das ist ja die große Frage, ist ja, was ist links und was ist rechts? Mhm. Ja, und ist jetzt irgendwie eine Merkel, die sagt, wir schaffen das. Ist das irgendwie links? Ja, man könnte auch sagen, es ist irgendwie nicht rechts. Also, ne? Also, jetzt mal bei diesem Merkel-Beispiel zu bleiben, die hat irgendwie gesagt, wir schaffen das, und gleichzeitig der eher Türkei 3 Milliarden Euro gegeben dafür, dass sie möglichst keine Leute reinlässt. Also ich sehe da nicht so viel Linksruck. Ne? Also, naja, aber gut, davon mal ab. Ne? Also selbst wenn diese These stimmt, wenn du jetzt, was du vorhin schon angesprochen hast, Maaßen anguckst, der da jetzt irgendwie so eine Werteunion abspaltet, dann wird der ganz viele rechtskonservative CDUler mitnehmen. Insofern wie die CDU, die wir jetzt kennen, sicherlich nicht. Also okay, es sei denn, Merz denkt jetzt irgendwie, man muss so rechts werden, dass die rechtskonservativen CDUler nicht mit in die Werteunion gehen. Aber sonst wird es wahrscheinlich keine rechtere CDU, als sie jetzt schon ist. Ich weiß es nicht. Was denkst du?
Für mich ist die Frage auch wirklich schwierig zu beantworten, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die CDU wirklich im Kern großartig nach links gerutscht ist. Und auch wenn sie das gewesen wäre, glaube ich einfach sehr daran, dass dieser innere Markenkern dann doch relativ schnell zu reaktivieren ist. Hm. Aber findest du denn, dass wir als Deutschland so in dem Jahr, in dem Merkel gesagt hat, wir schaffen das, nicht genug getan haben für die kriegsflüchtenden Menschen?
Weiß ich nicht, genug ist so ein Begriff, den ich jetzt nicht, dafür müsste ich alle Zahlen und Fakten kennen. Ich habe relativ früh schon die These aufgestellt, wir haben vielleicht eine Willkommenskultur, aber keine Bleibekultur. Wenn man sich anguckt, so um wieder mal Falani zu zitieren, natürlich ist das, was an, um mal in diesem Frame zu bleiben, was an Integrationsmaßnahmen geleistet wird im Verhältnis zu dem, was vor 20, 30, 40 Jahren geleistet wurde, exorbitant viel besser. Mhm. Also viel besser. Aber letztlich würde ich behaupten, wir sind halt aus so einer Verwertungslogik niemals so richtig rausgekommen. Ne? Und die ist immer noch Maßstab geblieben für alles das, was Deutschland an Integrationsmaßnahmen leistet. Und das sehen wir halt jetzt wieder in irgendwelchen, aber sie bringen uns Pizza und Döner, versuchen irgendwie das Leben von Menschen aufzuwerten oder eben abzuwerten. Hast du mitbekommen, diese Studie, dass Männer in der Tendenz immer rechter und konservativer werden und Frauen in der Tendenz immer liberaler?
Nee, eine Studie darüber habe ich nicht mitbekommen, wobei ich sehr präsent habe, dass es in erster Linie Männer sind, die beispielsweise die AfD wählen.
Ja, genau. Und das finde ich nochmal spannend, das wollte ich nochmal mit dir besprechen, weil eine Erklärung war eben, Männer erleiden halt Bedeutungsverlust in dieser Gesellschaft. Ja? Also in einer Gesellschaft, in der klassische männliche Ideale nicht mehr funktionieren und indem man nicht mehr irgendwie der coole Macker sein kann, indem man irgendwie die Tür aufhält und ach, keine Ahnung, wie auch immer man ein cooler Macker war vor 20 Jahren. Ich weiß es nicht. Also, ne, so klassische Männlichkeit erleidet irgendwie Bedeutungsverlust, Männer erleiden einen Bedeutungsverlust, wenn Männer bisher die privilegierten Gruppen waren und jetzt immer mehr Machtkritik, vor allen Dingen Rassismuskritik und Sexismuskritik, Patriarchatskritik passiert, dann ja, erleiden Männer einen Bedeutungsverlust. Und das führt zu Verunsicherung, das führt zur Frage, was mache ich hier eigentlich in dieser Gesellschaft? Und bisher war das sozusagen immer irgendwie so ein bisschen klar. Aber auf einmal ist die Konkurrenz größer, die gefühlte Konkurrenz noch viel größer und so weiter. Ganz viel Verunsicherung. Deswegen funktionieren ja auch diese ganzen Andrew Tate-Geschichten, diese ganzen Pickup-Artists und diese, weißt du, wie spreche ich eine Frau an, Scheiße auf Instagram und so. Das ist ja alles voll davon. Irgendwie der Versuch, Männern irgendwie Orientierung und Halt zu geben. Das fand ich spannend. Und da habe ich mich gefragt, was hältst du davon? Sollten wir vielleicht...
Ja, also jetzt habe ich da zwei Punkte zu deinen Überlegungen. Der erste Punkt ist,
ja, sag mal.
Ich gehe total mit in dem, was du gesagt hast, in deiner Analyse sozusagen oder in deinen Thesen. Und der zweite Punkt ist, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, das hat jetzt aber überhaupt nicht wirklich was mit deiner Perspektive zu tun, dieses binäre Denken, ne, zwischen Mann und Frau, das so vermeintlich glasklar irgendwie aufzuteilen. Aber ja, ich gehe trotzdem mit in den Gründen, die du so genannt hast. Also dass Männer eben, ja, mir fällt es total schwierig, ich merke das in mir, dass das so pauschal auszudrücken.
Ich weiß, was
ne? du aber, meinst, ja. Also sorry an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich an diesen binären denken, stören. Bei mir ist es eben auch so, dass ich mich daran störe. Aber ja, dass sie halt aus unterschiedlichsten Gründen sich nicht mehr gesehen fühlen und dann vielleicht aufs, ja, auch aufgrund so einer inneren Leere sich ein autoritäres System wünschen, in Anführungsstrichen einen starken Mann, einen ebenso starken Mann, den sie vielleicht gegebenenfalls auch noch heroisieren können, der wiederum in Anführungsstrichen so richtig schön durchgreift.
Ich meine, extreme Kräfte sind immer in Krisenzeiten stärker, weil Menschen sich eben nach Orientierung, Klarheit und Halt sehnen. Die CDU, die AfD sagt, klar, je schlechter es Deutschland geht, desto besser geht es der AfD. Und wenn natürlich eine bestimmte Bevölkerungsgruppe einen Bedeutungsverlust erlebt und ein Krisengefühl hat und dazu kommen vielleicht noch allgemeine globale Krisen, dann ist es nur logisch, ne, dass es da eine Affinität zu konservativen und rechten Ideologien gibt, in denen diese ganze, oder die zumindest versprechen, ja, dass diese ganze Entwicklung der letzten x Jahre zurückgedreht werden kann, ja, oder dass es da noch einen Ort gibt, an dem die Welt noch in Ordnung ist, ne? Das weswegen Trump sagt, make America great again, also die wollen zurück in irgendein, ja, wohin eigentlich, ne? In eine Zeit, in der man irgendwie noch, in der Männer noch das Sagen hatten und in der Schwarze noch nicht Präsidenten werden konnten und der noch irgendwie so alles seine Richtigkeit hatte, so, ne? Aus deren Perspektive. Und in der es eben klar war, wie es läuft, in der man sich nicht Identitätsfragen stellen muss, sondern in der man einfach qua Geburt, qua gesellschaftlicher Rolle in bestimmten Kategorien unterwegs ist und einem das ganz viel sagt, was habe ich zu tun und was nicht.
Ja, und dann auch nicht konkurrieren muss mit irgendwelchen anderen Leuten, wie zum Beispiel Frauen. Frauensternchen. Und
ja.
Seinem inneren Sexismus insofern begegnet, als dass man sich denkt, oh nein, diese Grünen, die haben ja viel mehr Frauenanteil als Männer in ihrer Bundestagsfraktion, beziehungsweise soll es eine Form von Gleichberechtigung geben. Und dann heißt der Moderator im ZDF hat dann vielleicht einen nicht deutschen Namen. Und dann sieht man, dass Menschen mit Migrationshintergrund, mit diesem sogenannten Migrationshintergrund, auf spannenden, interessanten oder wichtigen Positionen in der Gesellschaft sind. Und ja, wenn man sich klein fühlt, dann fühlt man sich vielleicht auch etwas schneller bedroht.
Ja, genau. Genau, es hat mit Bedrohung zu tun und mit Identitätsbedrohung. Und das ist vor allem eine Bedrohung, glaube ich, die für gerade für weiße Männer, Cis-Männer sehr ungewohnt ist, ne?
Ja.
Also für heterosexuelle weiße Cis-Männer nochmal mehr. Also das ist ein ungewohntes Gefühl, auf einmal erstmal zu einer Gruppe zu gehören, die benannt wird auf einmal. Man ist vielleicht auf einmal nicht mehr die Norm, zumindest in einer gewissen Sprache nicht. Auf einmal wird gegendert und auf einmal wird Weißsein benannt, auf einmal wird Cis-Sein benannt und so weiter. Auf einmal wird das alles benannt. Und dann entwickelt man natürlich auch noch so einen Wahrnehmungsbias. Also man hat so das Gefühl, wie du gerade gesagt hast, auf einmal sind die Migranten überall und Frauen sind überall und was auch immer. Und dann entwickelt man so eine Sensibilität dafür und dann nimmt man sie überall wahr und man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann denkt man, dagegen müssen wir doch was tun. Und dann guckt man sich um und dann entdeckt man irgendwelche konservativen Kräfte, von denen man meint, die könnten das wieder richten.
Und meinst du, wir sind als Gesellschaft in der Lage, diesen Sorgen und auch Ängsten eine adäquate Antwort zu geben?
Als Gesellschaft weiß ich nicht. Also wenn ich selber zum Beispiel, was Rassismus angeht, nicht klar bin, ja, wenn ich irgendwie keine rassismussensible Haltung habe, wenn ich mich damit noch nicht ausreichend auseinandergesetzt habe, das gleiche mit Sexismus, wenn ich irgendwie nicht klar habe, was es heißt, irgendwie in meiner Rolle in dieser Gesellschaft zu sein, aus einer männlichen oder weiblichen oder welcher Perspektive auch immer, wenn ich das nicht für mich klar habe, wenn ich das nicht sortiert habe, wenn ich das nicht reflektiert habe, kritisch reflektiert habe, und dann bewege ich mich in so ein Feld, wo rechte AkteurInnen oder auch irgendwie rechtsoffene AkteurInnen auf einmal irgendwelche so Sachen raushauen, dann komme ich eher in so einen, entweder ich komme in einen, okay, vielleicht haben sie ja recht, Reflex, oder ich komme in einen, oh mein Gott, ich bin total erschreckt davon und muss irgendwie eine klare Grenze ziehen und versuche dann, irgendwie zu sagen, halt, stopp. Und dieses halt, stopp ist häufig irgendwie stümperhaft und ist häufig sozusagen verstärkt das Problem eher und führt eben nicht dazu, dass man miteinander redet. Also, ja, weißt du, was ich meine? Mhm. Oder ist es wirr? Ein Beispiel, die Forderung, Rassismus klar zu benennen, denke ich mir immer, das führt halt zu gar nichts. Also, weißt du, ich habe nicht das Bedürfnis, Rassismus klar zu benennen, sondern ich begreife Rassismus als eine leider eine Normalität, die mir immer wieder begegnet, die mich nicht überrascht, von der ich denke, ja, natürlich ist sie da. Und wenn mir dann Rassismus begegnet, dann kann ich normal damit umgehen. Und dann kann ich irgendwie so denken, was heißt normal? Falscher Begriff an dieser Stelle. Dann kann ich sagen, ja, okay, lass uns mal drüber reden, warum dich das irgendwie, warum du so denkst. Und jetzt These, weiß nicht, ob es stimmt, vielleicht ist auch Quatsch, wenn ich irgendwie jetzt mich nicht hauptberuflich damit beschäftigen würde, ich hätte da nicht so eine differenzierte Haltung zu, dann würde mich vielleicht der Rassismus, der mir begegnet, wenn ich ihn denn überhaupt identifiziere, würde mich erschrecken. Und dann hätte ich das Gefühl zu sagen, ah, stopp, das ist doch voll rassistisch. Und das würde ja nicht dazu führen, dass die Person gegenüber mir sagt, ach, ist ja nett, dass du mir das sagst. Sondern die würde dann sagen, leck mich selber, du bist viel schlimmer als ich. Und dann findet kein Gespräch statt. Es findet eine Radikalisierung statt, eine Spaltung statt. Gesprächsräume verkleinern sich, verschwinden. Gruppen radikalisieren sich. Ja. Und alles nur, weil man nicht vernünftig über Rassismus redet. Ist ein bisschen groß aufgehängt, aber das war ja der Versuch, dir zu antworten auf die Frage, glaubst du, unsere Gesellschaft ist dazu in der Lage? Ich glaube, unsere Gesellschaft hat sich noch nicht genug mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt, um entspannt genug, aber gleichzeitig klar genug darauf zu reagieren, sondern es gibt so eine gewisse Panik und die führt dazu, dass es eher sich verstärkt. So, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte.
Hast du denn auch eine positive Vision für das aktuelle Jahr, um Diskriminierung, Rassismus und antimuslimischem Rassismus zu begegnen?
Ja, tausende. Also die Arbeiten weitermachen, die wir machen. Ich glaube, das ist ganz viel Wichtiges. Aber das ist eine Sache, auf die ich gerade eigentlich noch hinaus wollte. Glaubst du sowas wie, glaubst du, es braucht einen Raum, um sich bei aller Kritik an diesem Konzept und an der Binarität und so weiter mit Männlichkeit irgendwie auseinanderzusetzen?
Oh ja, natürlich. Es braucht, ja, auf jeden Fall, es braucht ganz viele Räume, wo Männer, Sternchen, sich auseinandersetzen können mit ihrer eigenen Identität.
Kennst du solche Räume? Warst du schon in solchen Räumen?
Ja, es gibt ja durchaus Clubs und Vereine, die sogenannte Männerarbeit leisten. Und ich denke, das ist super wertvoll, insbesondere, weil es sicherlich vielen von uns gefehlt hat, weil wir aufgewachsen sind mit ganz bestimmten Bildern, beziehungsweise gedrängt worden sind, auch in Rollen einfach, von unseren Eltern, unseren Erziehungsberechtigten, unserem Umfeld und der Gesellschaft, so ganz im Sinne von, ja, ein Mann müsse so und so sein. Also ich denke, es gibt diese Räume. Aber es braucht noch viel, viel, viel mehr davon. Und meine, also, sorry, dass ich die jetzt so ausgrenze, aber meine heterosexuellen Cis-Freunde zum Beispiel, oder ich habe so ein, zwei Kumpels, eigentlich eher zwei, drei Kumpels, die sagen mir auch, die schreiben mir auch, wie gern die zum Beispiel mal, also die sagen ja nicht alles das Gleiche, ne, aber wie gern die zum Beispiel auch so Zärtlichkeiten zwischen Männern austauschen würden und die meinen damit, und ich meine das jetzt auch nicht, die meinen damit jetzt nichts Sexuelles, ne? Zum Beispiel einfach mal den Kopf auf die Schulter zu legen von irgendjemandem. Und für mich ist es ein bisschen, also es ist nicht schwierig, das nachzuvollziehen, aber ich kenne das halt so aus dem arabischen oder aus dem türkischen Raum, und da würde ich sagen, ich bin, also ich zumindest bin mit dem Gefühl aufgewachsen, dass es halt voll normal ist, dass Männer sich kommt natürlich auf die Situation, auf den Kontext an, ne, ist klar, aber dass man sich mal den Kopf auf die Schulter legt oder so. Und ich würde jetzt zum Beispiel, also ich habe keinen Kumpel, bei dem ich mir jetzt nicht vorstellen könnte, dass ich meinen Kopf nicht auf seine Schulter lege, ne? Also ich gehe da ganz, ganz achtsam mit mir um, und ich erlaube mir das auch, da quasi diese Form der, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Zuneigung zu zeigen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass mir relativ häufig zugetragen wird von Männern, dass sie gerne, ja, wie soll ich es denn nennen? Zuneigung, Zärtlichkeit, Zartheit, es wird dem einen nicht gerecht, ne? Diesem Bedarf, den ich jetzt versuche zu skizzieren. Aber dass sie das gerne einfach noch mehr zeigen würden, um eben nicht in, wiederum in großen Anführungsstrichen den starken Mann zu spielen.
Ja. Ja, interessant, dass du das so, so klar benennen kannst. Also ich sehe mich total in diesen Sachen, die du da ansprichst. Also in so Reflexionen, was kann ich irgendwie zeigen, fühlen, welche Gefühle sind überhaupt oder welche Bedürfnisse sind überhaupt irgendwie legitim, ja? Oder gerade was du ansprichst mit diesem Kopf auf die Schulter legen, oder ich erinnere mich an diesen Moment, an dem meine Freunde und ich, also meine männlichen Freunde und ich, uns angefangen haben zu umarmen. Zur Begrüßung und zum Abschied, ne? Das war was, was vorher für, habe ich nur Mädels in den Arm genommen zum Begrüßen und zum Abschieden, Verabschieden. Und irgendwann, ich weiß nicht warum und ich weiß nicht, wer da den Anfang gemacht hat oder wie das passiert ist, aber gab es so einen Bruch. Und da muss ich irgendwie häufig dran denken, dass das ja, dann irgendwann angefangen hat. Und da gibt es, glaube ich, noch andere Beispiele, dass auf einmal so Körperlichkeit und Berührung, aber auch natürlich überhaupt Sprechen über gewisse Sachen und so, ne? Ja, genau. Raum gefunden hat. Oder eben auch nicht. Aber, weinst du manchmal?
Wie bitte?
Weinst du?
Ja,
genug?
Ja, ich weine, aber ich weine verhältnismäßig, jetzt wirst du dich vielleicht fragen, ja, welches Verhältnis, mit wem vergleichst du dich denn? also mit den Menschen, die ich so sehe und kenne, denen ich so begegne, verhältnismäßig wenig. Also klingt jetzt richtig, richtig strange, dass ich das sage, aber ich weine vielleicht einmal im Jahr.
Ja, aber das ist ganz ungesund.
Ja, also es
war... oder andersrum.
Ja, also es überrascht mich jetzt, dass du das sagst, aber es kann sehr wohl sein, dass du recht hast. Ja. Wieso ist das jetzt ungesund?
Weil ich weine so eine... Ich glaube doch so eine... Es ist nicht so esoterisch, werden ich mal Google nebenbei, aber so eine positive Wirkung hat einfach.
Also ja, ja, da auf jeden Fall. Also dem widerspreche ich ja auch gar nicht. Ich meine ja. Nur, also gibt es da so eine Zahl, die du im Kopf hast im Sinne von, also man sollte regelmäßig, also das klingt jetzt alles ein bisschen lustig und so, als würden wir uns darüber lustig machen, das ist natürlich nicht der Fall. Aber worauf ich hinaus wollte ist, gibt es irgendwie so eine Zahl, einmal im Monat weinen ist irgendwie besonders gesund fürs, keine Ahnung, Immunsystem oder so?
Weiß ich nicht, nee, ich nicht, ob die Zahl, ja. Habe ich jetzt nicht im Kopf, genau, aber wenn ich das jetzt einfach mal google, ne, Weinen, gesundheitliche Wirkung, dann finden sich Trillionen Einträge, die eben ja, darauf hinweisen, dass es stressabbauend ist und so weiter. Klar. Und so weiter und so weiter. Ne?
100%.
Und ich merke das halt bei mir. 100%. Also ich weine in meinem Alltag nie eigentlich. Wenn, dann, weil ich Queer Eye gucke auf Netflix, diese Serie, habe ich dir schon mal von erzählt, ne? Und hast du gesagt, oh, das ist literally my life. Hast du es inzwischen mal geguckt? Sehr große Empfehlung jedenfalls. Ist mega geil. 5 queere Menschen. Das heißt, more than a makeover. Das sind quasi so 5 Leute, die ja ein Makeover machen für Leute, aber eben nicht nur irgendwie ein neues Outfit, sondern es geht auch immer ganz viel um persönliche Veränderungen und solche Geschichten. Naja, das ist immer sehr, sehr rührend und ich muss immer weinen. Und das ist einfach eine total, also es fühlt sich einfach so gut an, ne, danach. Und da merkt man so krass, was für eine positive Wirkung das hat. Ich frage das, na, weil das natürlich was mit Männlichkeit zu tun hat oder so, weil wir natürlich gelernt haben, man weint nicht. Ja, ja, genau, klar. Alles in großen Anführungszeichen. Ja. Ja. Wollen wir sowas machen? Ist das unser nächstes Projekt? Räume für was auch immer für eine Männlichkeit?
Ich glaube, wir sind gerade in so einem Raum, oder? Wann hast du denn das letzte Mal geweint?
Mal bei der letzten Folge Queer
Eye. Okay.
Eine Woche her, ja.
Genau, okay. Genau.
Ja.
Wann bist du das letzte Mal so richtig wütend geworden?
Boah, ich werd jeden zweiten Tag richtig wütend. Wahlweise auf meine Kinder oder auf die Weltpolitik immer abwechselnd. Unterschiedliche, sehr unterschiedliche Formen von Wut. Ja, doch, doch. Und du?
Wann ich das letzte Mal wütend war?
Ja.
Also ich glaube auch dass ich durchaus, also sowieso regelmäßig wütend bin, aber sicherlich auch jeden Tag wütend bin. Aber ich kann also meine Hände dafür ins Feuer legen, dass ich in 99% der Fällen wütend auf mich bin, weil ich
Ah, ja.
irgendwie, keine Ahnung, die dritte Zeile einer E-Mail irgendwie nicht gut genug geschrieben habe oder so. Also
Ach komm,
solche
ja.
Sachen.
Ja, auf mich selber bin ich natürlich auch wütend, wobei ich mich ganz gut im Griff habe, glaube ich, was das angeht. Also ich mache es mir dann sozusagen nicht härter als sowieso schon. Weißt du, wenn ich irgendwas verkackt habe, wenn ich irgendwie was nicht gut gemacht habe, dann bin ich in der Regel milde mit mir selber und mache es mir dann nicht noch schwerer, indem ich dann auch noch wütend auf mich bin. Das mache ich meistens nicht,
Keine
sondern eigentlich habe ich ein
zusätzliche
ganz gut.
Eigenkastei.
Nee, genau. Das habe ich mir irgendwie abgewöhnt. Hilf ja nix. So, wie nennen wir diese Folge? Erjan und Yannick reden über. Wie wäre es mit Hast du Angst? Fragezeichen. Ein Gespräch über die AfD, Zukunftspläne und Männlichkeit. Das finde ich schön.
Ja, das finde ich auch gut. Und ich glaube, diese Anfangsfolgen, es ist ja unsere erste Islamfragenfolge im Jahr 2024, die hat ja immer auch noch so ein bestimmtes Potenzial, weil im Dezember dann, wenn man die letzte Folge aufnimmt oder sich Momente der Zeit nimmt, um einfach mal die erste Folge des Jahres zu hören, das ist einfach auch spannend, weil man dann schauen kann, weil man dann letztlich schauen kann, ah, okay, wie habe ich zu Anfang des Jahres oder wie haben wir zu Anfang des Jahres gedacht und wie hat es sich letztlich wirklich entfaltet? Wobei entfalten nicht passiv klingen soll, denn wir haben das Mitgestalten unserer Gesellschaft und den Stimmungen in der Gesellschaft natürlich auch in der eigenen Hand.
Was ist deine popkulturelle Prognose für dieses Jahr? Wird Mariah Carey ein neues Album rausbringen?
Ja, auf jeden Fall, das glaube ich schon. Und was ist
Meinst du
dein?
wirklich?
Ja.
Macht die noch Musik?
Ja,
Ich weiß
natürlich.
nichts. Ich
Ja.
weiß nichts.
Ja,
Was
klar.
ist meine. Ja, ich weiß. Ich habe keine Ahnung. Ich
Wirst
habe
du
gar
ein
keine
Album rausbringen?
Prognose. Ich werde. Wer weiß?
Ja, eben.
Leute, ich habe eine Band übrigens. Check die aus. Die heißt Could Be Me. Es gibt ein Album von uns
Wow.
auf Bandcamp. Hört mal rein. Mega nice Musik. Wir haben wieder angefangen zu proben. Corona hat uns das und Zwillingsgeburt haben uns ein bisschen auf Eis gelegt. Aber wir haben wieder. Ich habe drei Probetermine in meinem Kalender.
Wow.
Das ist eine absolute Einzigartigkeit. Insofern, check it out. Could be
Wow,
me auf
wow,
dem
wow, wow,
Bandcamp.
wow, jetzt mal stopp. Also, wenn wir jetzt schon Bescheid
Ja.
wissen über deine Band Could Be Me, dann liegt es ja wohl sehr, sehr nahe, dass ich mir jetzt, auch wenn es nur 5 Sekunden sind, 10, gerne auch 15, mal so ein kleines Snippet jetzt von dir wünsche. Also vielleicht mal so eine kleine Gesangseinlage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Gesangseinlage.
Aha.
Ich singe die nicht, Texte. Ich bin nur der Schlagzeuger. Ich kann auch die Texte nicht. Ich kann euch sagen, wie die Songs heißen. Tear down these walls. System Shutdown. Da merkt ihr, in welche Richtung es geht. Nein, aber auch River. Ich kann mal hier was einspielen als Outro.
Oh ja, da bin ich jetzt gespannt.
Leute, schön war's. Jetzt aber auch gut. Wir sind froh, dass wir wieder eine Islamfragenfolge ausgebracht haben, rausbringen, aufgenommen haben. Und jetzt gehen wir ins Bett und hören uns auf jeden Fall sowieso jede Woche bei Falafel und Champagner. Hört rein, sagt uns, was ihr denkt. Gehabt euch wohl, schlaft gut.
Und schönen
Gute
starten den
Nacht.
Tag.
You're the one who lets them.